Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 7. Podcast von FLM, Texte zum Film vom Fantasy Filmfest 2009. Ja, das Festival neigt sich langsam dem Ende entgegen und erste Auflösungserscheinungen zeichnen sich ab. Das hat nun bei uns dazu geführt, dass wir also heute in der kleinen Runde, nachdem wir gestern ja relativ viele waren, zum neuen Park Chan-wook-Film Thirst, dass wir jetzt über einen anderen Film sprechen, als wir ursprünglich geplant hatten, weil wir uns schlicht nicht einigen konnten, in welchen wir jetzt gehen zur letzten Vorstellung. Das führte dann dazu, dass ich in dem Schwangerschaftshorrorfilm Grace saß, während Stefan nebenan in dem Insektenhorror-Komödie Infestation war. Ich möchte eigentlich für den Film Grace nochmal kurz eine Empfehlung aussprechen. Das ist ein sehr düsterer, ernsthafter und radikaler Film. Das ist eigentlich so eine Farbe, die mir im bisherigen Fantasy-Filmfest noch ein bisschen gefehlt hat. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Film gesehen habe. Und Stefan, wie bist du mit deiner Entscheidung zufrieden?
Ja, der Film hat mich nochmal aufgeweckt, Infestation. Ich habe ja heute nicht die allerbesten Filme gesehen. Es hat halt heute Morgen mit Doghouse angefangen. Da wusste ich, auf was ich mich einlasse, könnte man jetzt sagen. Hat auch geklappt, kann man morgen vielleicht ein bisschen was von mir drüber lesen. Und danach haben wir dann Hansel und Gretel geguckt, den wir ja auch gleich besprechen werden. Habe ich auch mit gemischten Gefühlen gesehen. Ja, und jetzt Infestation. Ein ungewöhnlicher Insektenhorrorfilm, ungewöhnlich aber in positiver Hinsicht, weil er eben nicht so dieses typische Plotkonstrukt abspult, wo eine heile Welt besteht, in die die Gefahr einbricht und in der die Helden dann bestehen und zum Schluss gibt es ein Happy End, sondern er fängt quasi mit einem ganz, ganz kurzen, einer ganz kurzen Einladung mittendrin an, erzählt die Geschichte der Flucht seiner Protagonisten und wie sie versuchen, der Situation Herr zu werden und endet völlig offen und hat zudem einige humorige Spitzen, die in eine andere Richtung gehen, als man es erwarten würde von seinem Film. Also es ist nicht so, was weiß ich, es wird zwar auch auf Schleim ausgerutscht, wie sich das gehört für Rieseninsekten, wenn sie zermatschen, aber es kommen dann doch irgendwie auch andere groteske Situationen in den Film hinein. Also ich kann den auch empfehlen, den zu schauen, vor allem, wenn man, wie ich jetzt gerade so zwischendrin, eine kleine Durststrecke hatte und mal etwas braucht zur geistigen und körperlichen Erbauung, dann ist das genau das Richtige. Ich gebe mal zurück an Jochen, denn der wird uns jetzt erzählen, was unser koreanischer Diskussionsfilm für heute bereithält.
Genau, der koreanische Diskussionsfilm, du hast es schon verraten, war der Film Hansel and Gretel von Im Pil-sung. Das ist, wie der Titel schon verrät, ein Horrorfilm, der an die deutsche Märchentradition anschließt, dessen Plot aber gar nicht mal so unbedingt direkt auf dem Märchen Hänsel und Gretel basiert, sondern der eher grundsätzlich auf Märchenterritorium vorstößt. Der Film erzählt die Geschichte von Eun-ju, einem jungen Mann, der offensichtlich auf dem Weg zu seiner im Sterben liegenden oder jedenfalls aber schwer kranken Mutter einen Autounfall erleidet und nach diesem Autounfall, den er nur knapp überlebt, in einen seltsamen Märchenwald hineingerät, da von einem Mädchen aufgesammelt wird in einer Art Rotkäppchenmontur zu einer Art Hexenhaus gebracht wird, das eben tief im Wald liegt, im Inneren des Waldes und wo dieses Mädchen mit noch drei Geschwistern und einem obskuren Elternpaar lebt, dann eigentlich relativ schnell klar, dass in diesem Haus irgendwas nicht stimmen kann, dass in dieser Familie irgendwas nicht stimmen kann. Es ist alles zu froh, zu fröhlich, zu glücklich, um wirklich echt zu sein. Die Eltern zeigen sehr schnell bei aller aufgesetzten Fröhlichkeit, dass sie offensichtlich vor irgendetwas Angst haben und nutzen dann auch bald die Gelegenheit, einfach aus dem Bild zu verschwinden. Sie sind dann eines Morgens einfach verschwunden und hinterlassen eben Eun-ju einen Zettel. Sie hätten etwas Dringendes zu tun und würden ihn bitten, sich eben nun um die Kinder zu kümmern. Es wird dann auch bald klar, dass eben für Eun-ju es nicht so einfach ist, dieses Haus wieder zu verlassen. Er versucht dann eben am nächsten Tag zu gehen und findet sich aber im Wald nicht wirklich zurecht. Es passiert dann immer irgendwas Merkwürdiges, das eben verhindert, dass er wegkommt. Also entweder wird es dann mitten am Tag plötzlich dunkel oder es fängt starker Schneefall an und irgendwann macht der Film sich dann auch gar nicht mehr die Mühe zu erklären, warum er nun nicht wegkommt, sondern es ist einfach klar, dieser Wald ist da draußen und er ist für ihn nicht durchdringbar und die Kinder sind eben nicht bereit, ihn wegzubringen. Irgendwann taucht dann noch ein zweites Paar in der Szenerie auf. Der Mann ist sehr offensichtlich als so eine Art böse Vaterfigur, so eine Art böse männliche Figur gezeichnet. Es wird dann eben relativ schnell deutlich, dass das, was der Film eigentlich verhandelt, so Probleme von Elternschaft sind. Konflikte zwischen Eltern und Kindern und eben das, was dann passieren kann, wenn Eltern eben ihrer Verantwortung, ihrer Rolle nicht gerecht werden. Ja, so viel zum Inhalt. Also ich will jetzt heute ausnahmsweise mal nicht so viel spoilern, weil das auch gar nicht so leicht fällt in dem Fall. Der Film verwirrt sich dann auch zwischendurch mal, um am Ende wieder sehr, sehr, sehr plakativ eigentlich zu werden. Und ich möchte zunächst mal sagen, wie es mir gefallen hat. Ich stehe dem auch, wie Stefan gerade schon andeutete, mit gemischten Gefühlen gegenüber. Der Film hat zunächst mal, das ist hervorzuheben, der Film hat ein sehr, sehr schönes Setdesign. Also es ist ein wunderschönes Hexenhaus da gebaut worden. Der Märchenwald ist teilweise sehr atmosphärisch eingefangen worden. Aber der Film ist vor allem auch extrem lang. Der Film ist gut 2 Stunden lang und fühlt sich auch in jedem Moment so an. Es ist mir nicht so ganz verständlich, warum dieser Film nun einen dermaßen großen erzählerischen Aufwand darauf verwenden muss, um im Grunde relativ wenig zu erzählen. Also er greift halt einige sehr grundsätzliche Themen im Böse-Kinder-Horrorfilm auf. Also es geht letzten Endes eben darum, dass Kinder als die grundsätzlich Schwächeren dann zurückschlagen und sich eben gegen die Eltern, gegen die bösen Eltern zur Wehr setzen. Und hier kommt dann eben auch das Märchen Hänsel und Gretel ins Spiel, was ich recht interessant fand, weil das hier eine Art befreiende Wirkung auch entfaltet. Also es ist quasi der Text, der den Kindern bedeutet, dass sie sich eben zur Wehr setzen können, indem sie halt dann in einer sehr grausamen Rückblende auch die böse Vaterfigur dann letztlich tatsächlich im Ofen verbrennen und sich ihrer so entledigen und so eine Art Autonomie erreichen.
Du spoilerst ja doch. Den Vater im Ofen verbrennen. Ja, okay, wer das Märchen Hänsel und Gretel kennt und vielleicht einige unserer Zuhörer kennen das, der weiß, da wird im Ofen verbrannt, was erwachsen ist. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Film, auch wegen der Längen gehabt und auch, weil er wieder nicht aufhören wollte. Also er wollte schlicht und greifend wieder nicht aufhören. Das hatte ich ja gestern schon bei Thirst irgendwie angemerkt, dass da immer wieder so etwas kommt, das nach Ende aussieht und dann kommt aber doch noch was hinten dran. Diese Kinderproblematik bei Hänsel und Gretel ist auf den ersten Blick erstaunlich, dass man das aus dem deutschen Märchen rausgeholt hat. Und es sind ja auch sehr viele Elemente aus deutschen Märchen dort drin. Überhaupt scheint die deutsche Folklore im koreanischen Film eine Wiedergeburt zu feiern, die sie hier im Film schon lange nicht mehr hat. Also wann gibt's das hier mal? Ich weiß gar nicht, der letzte Märchenfilm, den ich gesehen habe, war mit Sigourney Weaver. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Märchenhorrorfilm. Schneewittchen war das, glaube ich. Schneewittchen, ja. Ja, und jetzt kommt das eben aus Korea. Man hat ja bei I'm a Cyborg, but that's okay schon Heidi-Elemente wiedergefunden. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das eben kein europäischer Film, sondern ein asiatischer Film und ein asiatischer Kinderfilm und ein asiatischer Kinderfilm, der Traumata aufarbeitet. Und da wird sich wahrscheinlich sofort jeder an J-Horror-Filme wie The Ring oder auch Dark Water erinnern. Und die Strukturähnlichkeiten sind schon ziemlich markant, finde ich. Also dass diese Flashback-Sequenz, von der Jochen gerade erzählt hat, in der der Vater dann zum Schluss brennt, dass das eine grundsätzlich traumatische Situation ist, auch eine Kindesmisshandlungssituation, die erstmal so freigelegt werden muss durch den Plot. Also es dauert eine ganze Zeit, bis das überhaupt klar wird, dass die Kinder gar nicht böse sind, sondern dass sie nur allergisch und misstrauisch auf Erwachsene und vor allem auf böse Erwachsene reagieren. Das muss erstmal freigelegt werden, damit sich die Situation entspannt. Und dann kann es auch nach dieser Zeitreise, die ja auch in jedem dieser Kinderhorrorfilme irgendwo zu finden ist, die uns zeigt, was für böse Dinge in der Vergangenheit passiert sind und warum die bösen Kinder jetzt böse geworden sind, dann kann das verarbeitet werden und auch zu einem Happy End geführt werden. Und dieses Happy End ist dann meistens umso kitschiger. Also da scheint sich ein spezieller Erzählgestus entwickelt zu haben über die Jahre, der auch freiwillig angenommen wird von verschiedenen Kulturen des asiatischen Horrorfilms. Ich musste jetzt gerade nochmal nachschlagen. Ich habe diese Woche schon einen Film gesehen, der eine ganz ähnliche Stoßrichtung mit bösen Kindern hatte, und zwar K-39, in der es ja auch darum ging, dass sich die Kinder gegen die Erwachsenen wehren und allmächtige Wunschkonzepte, die in der Kindheit vorherrschen, in die Tat umgesetzt werden. Und das scheint offensichtlich ein Problem für Erwachsene zu sein. Und das lässt sich auch wohl sehr gut zu Horrorfilmen ausbauen. Ich habe es in meinem Telepolis-Blog ja auch zu K-39 geschrieben. Das hat mich sehr erinnert an eine kurze Sequenz aus dem Twilight Zone-Movie, wo die neue Lehrerin in die Stadt kommt und lernt dort einen kleinen Jungen kennen, auf den alle sofort ängstlich reagieren. Wenn der irgendwas will, dann machen die das. Und sie kommt dann zu ihm nach Hause und stellt fest, dieser Junge kann halt seine Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Und die Kinderwünsche sind tatsächlich grausam. Und das sind sie bei K-39. Und das sind sie auch bei Hänsel und Gretel grausam, weil Kinder eben die Kinder in sich selbst in eine Welt hineinträumen, die ideal für sie, aber eben nicht ideal für das soziale Zusammensein mit den Erwachsenen ist. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, was für eine Traumwelt da in Hänsel und Gretel realisiert wurde, also knallbunt, alles voller Spielzeug, an den Wänden hängen Bilder von Plüschtieren, zum Essen gibt es nur Süßigkeiten, da wird schon mit Donuts gefrühstückt. Vielleicht das, was sich jedes Kind irgendwie so als eine besonders schöne Welt vorstellt, eine Welt, in der die Wünsche eben in Erfüllung gehen. Ja, und das kollidiert jetzt mit den Vorstellungen des Erwachsenen und mit den Vorstellungen eines jungen Mannes, der selbst gerade auf dem besten Weg dahin ist, erwachsen zu werden, nämlich Verantwortung zu übernehmen. In dem Telefonat, das er hat, bevor er den Unfall hat, er telefoniert nämlich mit seiner Verlobten, die zudem schwanger ist, wird ihm vorgeworfen, ne, oder er sagt von sich selbst, er sei unverantwortlich und könne deswegen seine Vaterrolle nicht annehmen. Und seine Verlobte ist natürlich extrem konsterniert, weil sie jetzt schon schwanger ist, also das hätte er sich mal vorher überlegen können, und über diesen Konflikt kommt es dann zum Unfall und er soll nun in dieser Situation, in dieser Plot-Situation Verantwortung lernen, und das lernt er im Umgang mit den Kindern und darin eben den Kindern ihre Allmacht ohne Gewalt auszureden und sie davon zu überzeugen, dass es besser wäre, in einer Welt zu leben, in der nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht. Da muss man sagen, schafft Hänsel und Gretel tatsächlich wieder ein Märchen zu werden, ein Märchen mit einer Moral, und das hat mich jetzt eben auch, als ich drüber nachgedacht habe, wieder so ein bisschen mit dem Film versöhnt, der eigentlich ja kein Horrorfilm ist, sondern der schon stark eben mit romantischen Elementen, mit Märchenelementen arbeitet und so den Anschein erweckt, gerade durch die fantastischen Plotbestandteile, ein Horrorfilm zu sein. Kritisch muss man anmerken, dass hier sehr vieles angerissen wird, sehr vieles nur angespielt wird, was dann nicht weiter ausgebaut wird. Mir selbst sind da ein paar Motive in Erinnerung, von denen ich gerne mehr gesehen hätte. Also das Haus, in dem das alles stattfindet, ist labyrinthartig. Der Dachboden hat eine extrem interessante Struktur. Darüber hätte ich gern mehr erfahren. Zumal es immer wieder Kameraperspektiven gibt, die andeuten, dass da mehr auf dem Dachboden ist, als man bisher gesehen hat. Dann ist mitten im Wald eine kleine Bibliothek. Was es nun genau mit dieser Bibliothek auf sich hat, das weiß ich auch nicht. Das wird auch nicht genau gesagt. Sie wird zwar funktionalisiert, aber nicht weiter ausgebaut. Also er hat seine Lücken und seine offenen Stellen. Man muss ja noch nicht alles zu Ende führen, aber es wäre trotzdem an einigen Segmenten schön gewesen, ein bisschen mehr drüber zu sagen.
Ja, du sagst, der Film ist vor allem eine moralische Erzählung, und da hast du auch ganz recht, damit wird er natürlich sehr märchenhaft, und ich finde, das führt dann auch tatsächlich dazu, dass der Film dann irgendwann als Horrorfilm auch gar nicht mehr funktioniert. Das zeigt sich, wie ich denke, ganz wunderbar nochmal im Vergleich zu dem auch von dir schon genannten Dark Water von Hideo Nakata, wo auch durchaus ein ähnliches Motiv verhandelt wird. Also es geht ja in asiatischen Horrorfilmen eigentlich jedes Mal um eine Schuld aus der Vergangenheit, die halt in die Gegenwart hineinreicht und sich in der Gegenwart noch auswirkt. Und es geht in beiden Fällen eigentlich um gequälte und geschundene Kinderfiguren, denen halt die Gerechtigkeit bisher versagt wurde und die deswegen nun in die Gegenwart hineinspuken, um sich eben selbst diese Gerechtigkeit zu verschaffen, und die eigentlich auch tragische Figuren sind, weil sie eben letztlich Figuren sind, die nur auf der Suche eben nach Liebe, nach Zuneigung, nach Fürsorge sind. Mir scheint aber, dass sich eben gerade am Ende dann auch sehr deutlich zeigt, und hier müssen wir jetzt doch nochmal deutlich spoilern, worin eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Filmen liegt. Nämlich schafft es meiner Meinung nach Dark Water, den ich für einen sehr, sehr guten Film halte, die ganze Schwere und die ganze Tragik dieser Situation in dem Opfer, das letztlich gebracht wird, das von dieser Mutter, die sich selbst gewissermaßen aufopfert, um ihre Tochter zu retten und die nun hinübertritt in diese Geisterexistenz. Und somit schafft es Dark Water eben die ganze Tragik und die ganze Schwere dieses Opfers zum Ausdruck zu bringen, während am Ende von Hänsel und Gretel das Opfer letztlich ausbleibt. Also die Kinder am Ende von Hänsel und Gretel bleiben letztlich zurück, und der Film wechselt dann aber vollständig wieder auf die Seite seines Protagonisten. Eigentlich bleibt die ganze Geschichte dadurch auch nur in Bezug auf Eun-ju lesbar. Also alles, was passiert in diesem dunklen Märchenwald, das geschieht halt, um Eun-ju zu läutern, um ihn halt auf seine Rolle als Vater im wirklichen Leben, auf sein Erwachsenwerden gewissermaßen vorzubereiten. Somit habe ich letztlich den Eindruck, dass eigentlich ganz viel Potenzial hier drin steckt, dass in vielen Segmenten dieser Geschichte viel Potenzial steckt, das dann letzten Endes nicht erfüllt wird. Also der Film reizt einfach seine Möglichkeiten nicht aus, und er erzählt das nicht, was ihn vielleicht interessanter gemacht hätte. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, signalisiert Stefan mir gerade, und somit sind wir heute am Ende unseres Podcasts angekommen. So viel für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Tschüss.